Ja, was wird der Rüdiger euch erzählen? Ich erzähle euch auch einige Geschichten, aber es soll heute Morgen keine Märchenstunde werden. Das Thema Angst hatte der Michael ja vor 3 Wochen schon. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich nach dem Gottesdienst gesagt, du hast eben meine Predigt geschreddert. Und dann habe ich mir aber überlegt, nee, es geht doch weitgehend in eine andere Richtung. Ich behalte das Thema doch bei. Deswegen, ich sage am Anfang einer Predigt immer gerne, was mich inspiriert hat, über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Das war einmal ein Vers aus Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das andere Mal war das der Einschulungsgottesdienst meines Enkels in Beilstein. Das ist der zweite Punkt. Beim Lesen des Verses, also aus Johannes 16, 33, habe ich mich ein wenig geärgert, aber das war irgendwie zu kurz gedacht. Ich sage nochmal, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Meine ersten Gedanken dazu waren, jo, alles klar, Chef. Du sitzt als der Hürde da oben im Himmel und wir sind hier unten auf der Erde in einer nicht immer so prickelnden Welt. Also eine ganz klare Konstellation. Du dort, wir hier. Was ist denn nun die Welt? Einfach gesagt, der Lebensraum, in dem wir uns bewegen. Mit allem Schönen, mit manchem Schweren und mit vielen Situationen, die uns Angst machen. Ich habe es ja bereits am Anfang gesagt, dass ich mich über die Aussage geärgert hatte. Aber ich hatte den Vers nicht richtig gelesen. Aber dazu am Ende der Predigt noch etwas mehr. Und dass ich mich da in meinem ersten Eindruck gewaltig korrigieren musste. Jetzt zu meinem zweiten Gedankenanstoß. Wir waren dabei, im September 23 unseren Jahresurlaub zu planen. Da machte mich meine Frau aufmerksam darauf, dass das Datum nach dem 5. September liegen müsste, weil ja unser Enkel am 4. und 5. September eingeschult würde, wo wir ja auch doch schon ganz gerne dabei gewesen wären und auch tatsächlich waren. Die Einschulung in Beilstein war an 2 Tagen, hatte ich so in dieser Form auch noch nicht erlebt. Der eine Termin war ein Gottesdienst in der Kirche und der andere Termin von der Schule organisiert in der Turnhalle. Berichten möchte ich aber nur von dem ersten Termin in der Kirche. Es war ein wunderschöner Spätsommernachmittag und so sind wir zur Kirche gelaufen. In der Kirche angekommen mit ihren dicken Umgebungsmauern, standen da schon einige Menschengruppen zusammen, wo wir uns dann zugesellt haben. Auf einmal kam ein junger Mann mit einem knallroten, vielleicht 3 Meter langen Gummiboot durch die Menschen durchgelaufen. Ich habe erst mal gestutzt, das habe ich schon ein bisschen merkwürdig gefunden. Ich konnte mir auch keinen Reim darauf machen. Als wir dann in der Kirche Platz genommen hatten, da sah ich es wieder, das knallrote Gummiboot. Es stand aufgerichtet auf den Stufen zu der Plattform zum Altar. Die Kirche in Beilstein ist ähnlich aufgebaut wie bei uns in Schönbach, die Kirche, nur halt, dass die Plattform vor dem Altar so 2-3 Stufen erhöht ist. Die Hauptprotagonisten des Gottesdienstes neben den Einschulungskindern waren eine evangelische Pfarrerin und ein katholischer Geistlicher. Ich weiß nicht, welchen Rang er hatte, ob er ein Diakon war oder Pfarrer, ist ja auch eigentlich egal. Die beiden waren aber rein optisch eine sehr interessante Zusammenstellung. Ich bin ja nun, weiß Gott, kein Riese, aber die Pfarrerin, ich denke so Ende der 50er Jahre, die war extrem klein. Im Volksmund gibt es so einen Ausdruck, die oder der ist nicht größer wie ein Hund, wenn er sitzt. Aber sie war oho, sie war sympathisch und sie war sehr dynamisch. Der katholische Geistliche, deutlich jünger, ich denke so meine Größe, einen 10-Tage-Bart, einen ganz markanten goldenen Ohrring. Das waren also die beiden, die den Gottesdienst größtenteils gestaltet haben. Und das haben sie super gemacht. Ich war wirklich begeistert. Und jetzt begegnen wir wieder dem knallroten Gummiboot. Thema des Gottesdienstes war die Stillung des Sturmes aus dem 4. Kapitel des Markus-Evangeliums oder dem 8. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Aber beide Kapitel sind identisch aufgebaut. Der Anfang oder der größte Teil der Kapitel sind Gleichnisse von Jesus, so ganz bekannte Gleichnisse wie vom Sämann, vom Senfkorn oder vom Licht. Erst ganz zum Schluss kommt es dann zu einem Tatsachenbericht, nämlich die Stillung des Sturmes. Ich lese sie aus der revidierten Lutherbibel und nach Markus Kapitel 4. Der Hartmut kann uns den Text mal einblenden. Ich nehme aber noch die ersten 2 Verse von dem Kapitel dazu, dann versteht man das alles besser. Und es versammelte sich eine große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg, das im Wasser lag, und er setzte sich, und alles Volk stand auf dem Lande am Meer, und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und jetzt der eigentliche Bibeltext. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es ward eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Die Szene, wo das Boot in Not gerät, spielten die Kinder mit dem Pfarrer nach. Sie mussten sich vor dem roten Boot immer hintereinander auf den Boden setzen. Vorne im Boot saß der Pfarrer und die Kinder mussten dann durch Ruderbewegungen mit den Armen nachmachen. Der Pfarrer gab Kommando immer so: links, rechts, links, rechts. Und dann geriet das Boot in Not. Jetzt wurden die Kinder angehalten, den imaginären schlafenden Jesus hinten im Boot zu wecken. Aber der Jesus wurde nicht wach. Sie mussten immer lauter werden, bis hin zum Schreien. Von da an übernahm die Pfarrerin und ging auf einige Lebenssituationen ein, die uns Angst machen könnten und wo wir dann vertrauensvoll Jesus um Hilfe bitten sollten. Zum Schluss wurde jedes Kind persönlich gesegnet und bekam einen Zuspruch. Und das hat mich beeindruckt. Das ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit. Nochmal zurück zu unserem Text. Der Text, der Tag war langsam zu Ende gegangen und Jesus sagt zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schicken die Leute nach Hause und bestiegen die Boote. Die Geschichte lässt offen, wo sie gestartet sind und wohin sie genau wollten. Deswegen möchte ich mit euch gerne mal die Karte vom See Genezareth uns zusammen anschauen. Das ist eine Karte vom See Genezareth zur Zeit Jesus. Der See Genezareth ist 13 Kilometer breit und je nach Wasserstand 21 Kilometer lang. Und zur Zeit Jesus spielte sich am nordwestlichen Ufer, was dicht besiedelt war, ein ganz reges Leben. Aber es war dort Fischerei und Handel und auch ganz viele Geschichten, die wir über Jesus in der Bibel lesen, spielten sich in diesem Gebiet von Tiberias bis Bethsaida ab, das Berg der Seligpreisungen und auch Magdala. Und deswegen denke ich, sie sind irgendwo im Norden. Es heißt ja in dem Text, lasst uns ans andere Ufer fahren. Sie sind also nicht am Ufer entlang gefahren, sondern auf irgendeine Seite. Und weil es schon Abend war, denke ich, das war da oben im Norden irgendrum, wo die Strecke kürzer ist. Wenn das in der Mitte gewesen wäre, das 13 Kilometer, das wäre ja viel zu lang gewesen. Aber das ist rein spekulativ. Die Jünger mit Jesus und einige Begleitboote waren abgefahren. Und unterwegs brach auf einmal wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein Sturm los. Die Wellen wurden sehr hoch und schwappten ins Boot über, so dass das Boot sich mit Wasser füllte und zu sinken wurde. In dem Boot saßen erfahrene Fischer mit dem Petrus und dem Andreas. Wenn ich richtig das in Erinnerung habe, ist der Johannes und der Jakobus und der Philippus sind es auch Fischer gewesen, die bestimmt von Natur aus nicht ängstlich waren und alles mit ihrer Lebenserfahrung Mögliche getan haben, um dieser Situation zu begegnen. Aber sie hatten große Furcht. Und ihre Möglichkeiten waren am Ende. Da erinnern sie sich an Jesus, der seelenruhig bei Sturm und tosenden Wellen hinten im Boot auf einem Kissen lag und schlief. Die Jünger weckten ihn in panischer Angst und konfrontierten ihn sofort mit einem Vorwurf. Meister, macht es dir nichts aus, dass wir alle umkommen? Jesus stand auf, wies den Sturm in seine Schranken und befahl dem See, werde still. Da legte sich das Unwetter und es trat eine große Stille ein. Danach kommt für mich eine überflüssige Frage. Warum habt ihr solche Angst? Na, natürlich, weil sie Menschen waren. Und Angst gehört zum Menschsein dazu. Ja, Alex hat es am Anfang ja schon gesagt. Aber im zweiten Teil der Frage, da wird es noch interessanter. Habt ihr keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt und sagten zueinander, wer ist dieser Mann, dass sie ihm Wind und Wellen gehorchen? Ein ereignisreicher Tag war für die Jünger zu Ende gegangen. Zum Schluss wurde es nochmal spannend und es kam ganz anders, als sie es erwartet hatten. Versetzen wir uns mal in die Lage, wir hätten in dem Boot gesessen. Diese Geschichte spiegelt ja auch irgendwo Lebenssituationen wider, die uns begegnen oder auch schon begegnet sind. Kennt ihr solche Situationen, wo wir überfordert sind, wo die Wellen über das Boot schwappen und wir zu ertrinken drohen? Alex erwähnte ja auch schon so einige Punkte. Unser gewohntes Umfeld kommt ganz schnell ins Wanken, zum Beispiel durch Arbeitsplatzverlust, unsere Finanzen geraten aus dem Gleichgewicht, Beziehungen werden erschüttert, unsere Kinder entwickeln sich nicht so, wie wir es gerne hätten, Alter oder Krankheit uns Probleme bereiten. Man könnte diese Liste noch beliebig weiterführen. Wie begegnen wir solchen Situationen? Machen wir es den Jüngern nach und versuchen die Lage erst einmal selbst in den Griff zu bekommen? Ich denke ja. Erst später erinnern wir uns an den, der hinten im Boot liegt und schläft, und wecken ihn durch unsere Gebete. Sagen wir auch, ist es dir eigentlich egal, wie es uns geht, was gerade mit uns passiert? Der Predigttext beschreibt ja eine grundsätzlich menschliche Erfahrung, nämlich den Verlust der eigenen Kontrolle, und oft bleibt bei uns nur Hilflosigkeit zurück. Was kann also passieren, wenn wir beten? Jesus kann den Sturm stillen und die Wellen glätten, unser Problem lösen. Das wäre für uns die beste Möglichkeit und die schnellste. Es kann aber auch sein, dass er nicht sofort eingreift. Was denn? Ich denke, wir alle kennen solche Situationen. Aus eigener Erfahrung oder aus Beobachtungen, die mir bei anderen gemacht haben. Die Jünger waren fassungslos, dass Jesus hinten im Boot lag und schlief. Wo ist Gott in unserer Not? Haben wir da nicht das Gefühl, vielleicht liegt er ja auch irgendwo und schläft? Und hört uns nicht, einer, der alles weiß, ein allmächtiger und gütiger Gott. Er muss doch eingreifen, so denken wir. Ich sage manchmal, Gott kann alles und muss gar nichts. Dass Gott gar nicht reagiert, ist aber eher unwahrscheinlich. Burger Theis sagte mal hier in einer GBS-Stunde, wenn unsere Möglichkeiten zu Ende sind, kann Gott immer noch einen obendrauf setzen. Bei unbegreiflichen und erschütternden Dingen bleibt meist nur die Frage, wo ist Gott? Das Wort für diese Frage heißt Zweifel. Klar, an Zweifel kann der Glaube zerbrechen. Und manche Leute nehmen das zum Anlass, um Rückschlüsse auf Gott zu ziehen. Bei den Jüngern hatte das positive Auswirkungen. Da ist der Zweifel in den Glauben umgekippt. Sie wurden später einmal gefragt, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und dann sagte der Simon Petrus, du bist Christus, der Sohn Gottes. Der Glaube, sagt Paulus, ist eine feste Zuversicht dessen, auf das man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In der Guten Nachricht Bibel heißt es so, der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Das ist schwierig, auf irgendwas zu vertrauen, was man nicht sieht. Auf Gottes Hilfe zu warten, wenn sie nicht sofort passiert. Oder anders ausfällt, wie wir es uns vorstellen, wenn sie nicht in unser Zeitfenster passt. Um bei der Geschichte mit dem Boot im Sturm zu bleiben, gibt es auch Situationen, wo Menschen über Bord gehen und nur das nackte Leben retten, ja, manche es auch mit dem Tod bezahlen. Ich will euch noch mitnehmen in zwei Begebenheiten aus der Bibel, wo dieses passiert ist. Paulus war mit anderen gefangen auf einem Schiff, das Getreide transportiert und sich insgesamt noch 276 Mann an Bord befanden, in einem Hafen auf Kreta vor Anker gegangen, wo sie überwintern wollten. Der Paulus soll ja nach Rom zum Kaiser, weil er das sich so gewünscht hatte und auf den Kaiser berufen hatte, so wurde er nach Rom geschickt, wo er verurteilt werden sollte. Aber zu dieser Zeit des Apostels Paulus war die Seefahrt sehr gefährlich. Und die Winterstürme und Herbststürme, die haben die großen Schiffe gemieden. Und so haben sie sich einen sicheren Hafen gesucht, wo sie dann bis zum Frühling gewartet haben. Und so war es auch hier. Sie waren in einem kleinen Hafen und der Kapitän und der Hauptmann haben gesagt, wir fahren noch weiter nach Phönix, das ist ein sicherer Hafen. Der Apostel Paulus hat sie gewarnt, hat gesagt, macht das nicht, wir kommen in Schwierigkeiten, aber sie haben nicht auf ihn gehört. Sie fuhren an der Küste von Kreta entlang, aber schon bald kam es zu einem gewaltigen Sturm. Tagelang dauerte der Sturm, man konnte keine Sonne, keine Sterne, kein Mond, nichts mehr sehen. Keiner wollte mehr etwas essen, alle waren sie traurig und niedergeschlagen und sie hatten mit dem Leben abgeschlossen. Sie sagten, wir werden alle sterben. Aber in der Nacht kam ein Engel zu Paulus und sagte, ihm, alle werden gerettet werden. 2 Wochen hatte der Sturm jetzt schon gedauert. Dann merken sie, dass das Meer nicht mehr so tief war. Und sie warfen einen Anker aus. Jetzt wollte die Schiffsbesatzung heimlich fliehen. Paulus sah das und sagte es dem Hauptmann an: Wir müssen alle zusammenbleiben, sonst werden wir nicht gerettet. Diesmal glaubte der Hauptmann dem Paulus und kappte die Taue der Beiboote und diese fielen ins Meer. Als es dann Morgen wurde, überredete Paulus die ganze Mannschaft etwas zu essen. Er nahm Brot und dankte es und animierte so die Besatzung etwas zu essen, was sie dann auch taten. Als es dann hell genug war, konnten sie eine Bucht entdecken, wohin sie das Schiff treiben lassen wollten. Sie machten die Anker los und ließen das Schiff treiben, aber nach kurzer Zeit lief das Schiff auf eine Sandbank und zerbrach. Alle 276 Mann gingen über Bord. Manche schwammen an Land, andere retteten sich mit Treibgut oder Bretter, die von dem Schiff im Wasser lagen. Aber alle wurden gerettet, wie Gott es gesagt hat. Das war eine Situation, wo nur das nackte Leben übrig blieb. Im letzten Krieg haben viele Leute alles verloren und nur das nackte Leben ist übrig geblieben. Aber sie haben an ihrem Glauben festgehalten. Das passiert auch heute noch. Zwar nicht hier bei uns in Deutschland, aber in asiatischen, afrikanischen Ländern passiert es des Öfteren noch. Stephanus hat selbst dieses nicht behalten. Er verlor sein Leben. Er wurde gesteinigt. Er war Mitbegründer der ersten christlichen Gemeinschaften. Er wurde vom Hohen Rat zum Tode verurteilt, weil er in einer Rede Jesus auf die gleiche Stufe wie Gott gestellt hatte. Und das wurde ihm als Gotteslästerung ausgelegt. Was hatte er gesagt? Er hatte eine flammende Rede gehalten und dann steht in der Apostelgeschichte auch: Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Das war sein Todesurteil. Er hatte sicherlich große Angst, als ihn der zynische Mob aus der Stadt zum Steinigungsplatz getrieben hat. Als er dann gesteinigt wurde, waren seine letzten Worte: Herr, vergib ihn und nimm meinen Geist auf. Ein Leben voller Glauben und Vertrauen endet. Jetzt hatten wir einmal, wo nur das nackte Leben gerettet worden und dann auch die schlimmste Situation, dass wenn wir aus dem Boot über Bord gehen, auch dabei umkommen. Ich erwähnte es ja am Anfang, dass ich zum Ende meiner Predigt noch mal kurz auf den Vers zurückkommen würde, über den ich mich eigentlich ein bisschen geärgert hatte. Ich hatte nicht richtig gelesen, ich hatte nur den Vers B gelesen. In der Welt habt ihr Angst. Der komplette Vers aber lautet: Das sage ich euch, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt habt ihr Angst, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sage ich euch, ist eine besondere Betonung. Wenn früher die Eltern gesagt hat, das sage ich euch, dann war meistens was im Busch. Aber Jesus wollte den Jüngern damit sagen, das ist wichtig für euer später Leben. Merkt euch diesen Vers. Dieser Vers ist auch aus den Abschiedsreden von Jesus. Jesus blickte da schon weiter voraus als seine Zuhörer. Er blickte schon auf seine Auferstehung und die Freude, die damit verbunden war, auf ein Leben im Himmel mit Gott zusammen. Aber sehen wir uns das Leben von Jesus nochmal so als Zeitraffer an. Jesus, sehr arm geboren in einem Stall. Schon bei der Geburt musste er mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen. Als 12-jähriger Jesus hören wir dann das nächste Mal etwas von ihm. Im Tempel, wo er durch sein Wissen selbst die Obersten und Schriftgelehrten begeisterte und in Erstaunen versetzte. Wahrscheinlich hat er in seiner frühen Jugend und frühen Erwachsenenzeit als Zimmermann gearbeitet und war körperlich gestählt. Sonst hätte er bestimmt später auch so manche Strapazen nicht so gut verkraften können. Mit ca. 30 Jahren begann sein öffentliches Wirken. In dieser Zeit sind ihm fast alle Situationen begegnen, die uns Angst machen könnten. Es wird von ihm gesagt, er wurde von Gebärden und seinen Gefühlen als Mensch empfunden. Er hatte also Hunger, Durst, Schmerzen, Angst. Jesus war kein Mensch zu sündig oder zu schlecht, keine Hütte zu klein oder zu schmutzig. Er kannte Krankheit, die er bei vielen halten. Er ging selbst zu den Aussätzigen und teilte sie, wo sonst jeder einen großen Bogen drumherum machte. Er war 40 Tage in der Wüste, ohne Nahrung und den Versuchungen des Teufels ausgesetzt. Ich könnte also die Reihe der Geschichten, wie Jesus auf Lebenssituationen reagiert hat, unendlich fortsetzen. Ja, Jesus hatte auch Angst vor seinem Tode, als er betete: Herr, wenn du willst, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Mein leichter Ärger war also ein riesiger Blödsinn. Es wusste niemand besser, wie Leben geht, als Jesus. Jesus ist keine Situation unbekannt. Jesus wollte mit dem Vers sagen: Schaut über den Tellerrand hinaus. Schaut auf mich und seid in mir getröstet, so findet ihr Frieden. So lässt sich besser mit der Angst umgehen. Ich habe euer knallrotes Gummiboot des Lebens im Blickfeld. Schließen möchte ich mit einem Zitat von Otto Schaude, der sagt: Jesus Schrägstrich Gott kann beides. Entweder er beruhigt den Sturm oder er lässt den Sturm toben und beruhigt die, die ihm vertrauen. Ich glaube, jetzt hören wir ein Lied, gell? Oder singen ein Lied.